ARD. Gefühle helfen uns, uns miteinander zu verbinden und uns besser zu verstehen. Inwieweit gilt das auch für politisch Verantwortliche und für diplomatisches Personal?
Kohl pflegte gute Kontakte zu Gorbatschow, ging mit Jelzin sogar in die Sauna und Schröder und Putin verbindet bis heute eine testosterontriefende Männerfreundschaft.
Serbien ist Chinas erster strategischer Partner in Mittel- und Osteuropa geworden, sagt Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei seinem Besuch in Belgrad. Eine eiserne Freundschaft, schon seit Jahren, legt Serbiens Präsident Alexander Vucic nach.
Im Zweiten Weltkrieg waren sie Feinde.
Ich habe auf Deutsche geschossen. Wenn ich durch das Zielrohr meines Panzers schaute, habe ich Deutsche gesehen.
Trotzdem entwickelt sich zwischen Valéry Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt eine besondere Beziehung.
Bundeskanzler Kohl reiste am 14. Juli 1990 als erster westlicher Spitzenpolitiker in die Sommerresidenz des sowjetischen Machthabers Gorbatschow im Kaukasus. Mit Strickjacke und Pullover. Betont freundschaftlich präsentierten sich die beiden Männer und Gorbatschow gab am 16. Juli 1990 Kohl das Zugeständnis mit auf den Weg, das wiedervereinigte Deutschland sei frei in seinen Entscheidungen, auch was die NATO angehe.
Bei einem Treffen im Januar 2007 ließ Putin einen Labrador um Merkels Beine streichen, obwohl oder weil er wusste, dass sie Angst vor Hunden hat.
Die Rolle von Gefühlen in Diplomatie und politischer Kommunikation. Darum geht es heute in Folge 3. Ich bin überzeugt, nachhaltige Sicherheitspolitik braucht mehr emotionale Kompetenz. Und diese These teste ich aus allen möglichen Perspektiven. Das ist Killing Emotions, die unterschätzte Rolle von Gefühlen in der Sicherheitspolitik. Ich bin Julia Weigelt und mein Sparringspartner für diese These hier im NDR-Studio ist der Leiter des Deutschen Panzermuseums, Ralf Raths. Moin Moin.
Moin.
Bist du gespannt, wie es weitergeht heute?
Ich bin sehr gespannt, weil wir in den letzten beiden Folgen so viel abgeräumt haben, dass ich jetzt wirklich gespannt bin, was noch kommt.
Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Ja. Ich habe noch was, also schauen wir mal.
Folge 3. Können Gefühle diplomatisch sein? Teil 1. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
Und wir fangen an mit den deutsch-französischen Beziehungen. Die werden ja von vielen Beobachtenden als der Motor der Europäischen Union wahrgenommen. Aber dieser Motor ist ganz schön ins Stottern gekommen. Und 2022, da platzte sogar ein bilaterales Treffen auf Ministerebene. Und deswegen habe ich mir diese diplomatische Beziehung mal genauer angeschaut und auch gefragt, wie wichtig ist das eigentlich, dass sich die jeweiligen Staatschefinnen und Chefs eigentlich gegenseitig mögen und auf einer Wellenlänge schwimmen. Weil, wenn wir uns mal anschauen, so Kanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron, das sind ja schon recht unterschiedliche Wellenlängen, sag ich mal.
Krisen der vergangenen Jahre, die Schuldenstände in allen Mitgliedstaaten steigen lassen. Deshalb brauchen wir eine Verständigung darüber, wie wir diese hohen Schuldenstände abbauen. Anfang des Monats haben wir als deutsche Regierung unsere Vorstellung zur Weiterentwicklung der europäischen Schuldenregeln vorgelegt. Wir haben Steuererleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger beschlossen. Wir haben dafür gesorgt, dass es klappt mit der Forschungsförderung von Unternehmen und den Abschreibungsbedingungen für die im Rahmen der von uns auf den Weg gebrachten Wachstumsinitiative.
Ich sehe, wie du deine Stirn in Falten legst, die den Kopf schüttelst und so die Hand an die. Warte nur, es wird noch besser. Okay. Das war also jetzt klar der Bundeskanzler, ja. Und jetzt kommt Macron, der war ja im Mai in Dresden zu Besuch. Los geht's.
Als erster französischer Präsident seit der Wiedervereinigung hier in Dresden vor Ihnen zu sprechen, ehrt mich daher ganz besonders. Es berührt mich sehr. Es ist eine Ehre für mich als Franzose und Freund von Deutschland, aber auch für mich als überzeugter Europäer.
Ja, also mal abgesehen auch von der Reaktion des Publikums hier, Ralf, wie würdest du so den Unterschied beschreiben zwischen den beiden?
Ja, das eine war halt der Scholz und Martin Topform, also völlig mechanisch und rational. Und bei Macron war natürlich dann sowohl in der Thematik, also es ist eine Ehre für mich, es berührt mich, da sind wir direkt beim Thema, aber auch in der Vortragsweise einfache Sätze, die aber sogar durch die Sprachbarriere mit Werf und Herz vorgetragen wurden. Also das war... Ja, genau, zwei völlig gegensätzliche Stile.
Ja, würde ich auch so sagen. Und ich wollte jetzt gerne noch mal mehr dazu hören. und bin deswegen von Hamburg aus nach Berlin gefahren.
Okay, Ausgang B, Pariser Platz. Raus aus der U-Bahn. So, viel prominenter geht's hier gar nicht mehr. Pariser Platz, direkt vom Brandenburger Tor. Auf der einen Seite die amerikanische Botschaft, auf der anderen Seite die französische Botschaft. EU-Flagge, französische Flagge hängen davor. Jede Menge los hier. Ich gehe jetzt mal rein. Sie sitzen hier direkt am Brandenburger Tor. Mit ja. Blick auf das Brandenburger Tor. Ja. Ihr Büro ist fast so schön wie meins.
Wirklich.
Wie lange sind Sie jetzt hier?
Ja, 2 Jahre ungefähr. Und jeden Tag finde ich wirklich außerordentlich, diesen Blick auf den Pariser Platz zu haben.
Ja, also wir hören schon, ich war in Berlin und dort habe ich den französischen Botschafter getroffen. Das ist François Delattre, ein sehr erfahrener Diplomat, der Frankreich auch schon vorher vertreten hat, unter anderem als Botschafter in den USA und auch bei den Vereinten Nationen.
Welche Rolle spielt denn persönliche Sympathie zwischen Staatschefs? Macron und Merkel und Macron und Scholz?
Meiner Einschätzung nach ist die deutsch-französische Beziehung vor allem eine Herzensangelegenheit. Wirklich. Und deshalb ist die persönliche Beziehung in der Tat ja sehr wichtig. Es ist wie zwischen Mitgliedern einer Familie. So, man muss in der Fähigkeit sein, alles zu sagen, alle Karten auf den Tisch zu legen und sich wie Freunde oder Mitglieder einer Familie zu unterhalten. Und alles in allem mit sehr verschiedenen Charakteren und am Ende des Tages Intimität und Trust, Vertrauen sind wirklich die Schlüssel der Beziehung. Und daher ist die persönliche Komponente, die emotionelle Komponente so wichtig.
Jetzt haben Sie gesagt, Gefühle sind total wichtig. Ja. Sympathie, Antipathie spielt eine Rolle, wenn man sich mag, wenn man sich nicht mag. Welche Rolle spielt das denn in der Ausbildung von Diplomaten? Sie haben eine französische Diplomatenausbildung. Gab es da auch Seminare dazu?
Hier würde ich sagen, dass es oft gesagt wird, dass Gefühle in der Ausbildung von Diplomaten keine Rolle spielen. Und ich halte das für nicht richtig, für falsch, ja. Die Geschichte der Nationen und die Geschichte der Welt beruht auf vielen emotionalen Elementen. Und man kann einfach nicht die Welt verstehen, wenn man diese Gefühle nicht versteht. Deshalb glaube ich, dass ja, es wäre wichtig, einen größeren Teil der Gefühle in der Ausbildung von Diplomaten zu geben. Das macht einfach Sinn.
Hätten Sie da gerne selbst ein bisschen mehr noch in Ihrer Ausbildung das gehabt?
Ja, echt, ja. Ich glaube, man kann wirklich etwas anders die Ausbildung der Diplomaten machen, um sie mehr in der Real Life zu verankern und nicht nur in der kalten Realpolitik, die nur ein Teil des Berufs ist. Wenn Sie ein Diplomat sind, Sie vertreten natürlich ein Land, normal. Sie vertreten die National Interest dieses Landes, normal. Aber nochmal, Sie sind viel mehr als das. In der heutigen Welt, Sie vertreten Werte, die Demokratie, die Menschenrechte, sie sind kein Robot. Der Diplomat oder Diplomatin ist vor allem ein Mensch. Das ist eine feste Überzeugung für mich.
Wenn Sie das so erzählen, hört sich das so an, dass es helfen kann, auch in Verbindungen zu kommen mit verschiedenen Nationen, wenn sich Diplomatinnen und Diplomaten als ganzer Mensch zeigen und nicht so ein Schutzschild vor sich aufbauen und sagen, ich bin ja nur hier ein Funktionsträger, sondern je mehr man sich auch zeigt als ganzer Mensch, desto leichter können die anderen auch sehen, worum es einem wirklich geht.
Ja, Sie haben recht. Diese Tatsache macht andere Verbindungen möglich, wenn Sie zwischen 2 Ländern einfach keine Common View.
Gemeinsamen
Weg oder mittleren Weg finden können, dann spielen die persönlichen Verbindungen eine Rolle, um einfach andere Möglichkeiten für einen Kompromiss zu finden. Ich habe auch ein Beispiel im Deutsch-Französischen. Vor ein paar Jahren, wir hatten, was wir nennen, die deutsch-französischen Conseil des Ministres, Ministerräte. Und das haben wir verändert. Und jetzt haben wir deutsch-französischen Regierungsklausur. wo die Minister und der Präsident, der Bundeskanzler ohne Noten sprechen. Sie lesen nicht, was war für sie vorbereitet, aber sie sprechen ganz spontan in einer sehr interaktiven Art und Weise.
Sie haben keine Papiere?
Nein.
Gar keine?
Nein. Oh. Und das ist viel, viel besser.
Ach ja.
Ja, viel mehr spontan. Und das macht einen großen Unterschied, weil die Minister einfach eine Conversation haben, wo sie sagen können, was sie im Herzen haben, was sie wirklich denken. Und am Ende des Tages, das ist viel besser für eine Vereinbarung, um wirklich die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Ansonsten noch Papiere reden. Es gibt keine Kompromissmöglichkeit, keine Ouvertüre. Es ist sehr institutionell, sehr bürokratisch.
Da steht die Bürokratie dazwischen, die Regeln,
genau.
Das Papier allein, dass man sich dann festhält an dem, was man geschrieben hat. Und wenn man es weglegt,
genau. Können
sich dann mehr Menschen und weniger Funktionen
genau. Austauschen.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, das ist neu.
Und das macht einen großen Unterschied, sagen Sie.
Einen großen Unterschied. Und das ist ein echtes Treffen, wo man einfach am Ende des Tages neue Perspektiven haben. Und das ist zweimal mehr interessant und mehr produktiv.
Das hört sich so an, als ob sich die Menschen, die das vorbereiten, auch ein bisschen Gedanken gemacht haben. Welche Rolle spielen Gefühle, welche Rolle spielt das Zwischenmenschliche und welche Strukturen haben wir eingenommen, die vielleicht gar nicht so uns unterstützen, zu dem Ziel zu kommen, wo wir wirklich hinwollen, oder?
Das ist genau der Fall. Und das ist auch der Grund dafür, dass für mich als Botschafter und für meinen Amtskollegen in Frankreich, dass wir noch mehr Arbeit haben, um diese Regierungsklausuren vorzubereiten. Aber in dem vorigen Schema, das war viel schwieriger, eine echte Debatte oder Diskussion zu haben, da die Minister und Ministerinnen einfach ihre Papiere lesen können.
Haben Sie da auch ein bisschen Angst als Diplomat, wenn Sie die Minister und Staatschefs nicht so unter Kontrolle haben, wenn die dann reden, was sie wollen und nicht Papiere abarbeiten?
Nein.
Sie haben auch weniger Kontrolle dann.
Ja, klar. Klar, aber im besten Sinne des Wortes, es gibt kein Risiko. Weil, nochmals, das Deutsch-Französisch, das ist für mich Familie. Echt. Das ist wirklich wie zwei Brüder zusammen diskutieren.
Aber da knallt es auch manchmal. Das ist Familie, die ist auch, wo es auch manchmal knallt.
Ja, aber c'est la vie. So ist das Leben. Ja, aber nein, es gibt kein Risiko. Nur gute Dinge können entstehen, wenn man mehr spontan ist und wenn einfach man die Wirklichkeit sein. Und übrigens, Diplomatie ist nie, wie viele Leute denken, die Wirklichkeit nicht sagen. Das ist das Gegenteil. Ein guter Diplomat muss immer la vérité, ja, die Wirklichkeit sagen. Das ist très important.
Du lächelst, François Delattre, man kann ihm echt gut zuhören. Ne?
Erstmal
vorweg, also Staatschefs und Chefin werden ohne Papiere aufeinander losgelassen. Hast du das gewusst?
Habe ich nicht gewusst. Und meine Frage wäre auch gewesen, ist das nicht eine Katastrophe für Leute, die solche Sitzungen vorbereiten und gerne die Kontrolle haben? Aber andererseits, wenn ich so aus dem Arbeitsleben überlege, kann ich mir gut vorstellen, dass das Format tatsächlich viel tragfähige Ergebnisse hervorbringt, weil es eben direkt aus dem Herzen kommt, die Leute nicht hinter sich hier im Papier oder im Tablet verstecken können.
Also, hast du sonst noch was mitgenommen aus dem Gespräch?
Ich bin mega überrascht, dass Emotionen bei der Diplomatieausbildung keine Rolle spielen als Militärhistoriker. Aber wenn du dir anguckst, diese Kriegsanbahnungsphasen, gerade im 20. Jahrhundert, da wird das ja bewusst eingesetzt. Also Botschafter werden mitten in der Nacht aus dem Bett gerissen und zu einem Kanzler zitiert. Botschafter werden stundenlang in Vorzimmern sitzen gelassen, damit sie nervös werden, weil sie nicht wissen, was passiert. Die Einrichtung der Reichskanzlei von Adolf Hitler, ne, mit diesem riesigen Schreibtisch und der Höhe, die dadurch erzeugt wird und die Distanz, das sind ja alles emotionale Mittel, die auf Diplomaten einwirken sollten. Also offensichtlich ist allen schon irgendwie klar, man kann es benutzen, aber dass die selber sozusagen nicht in der Rezeption und der Umsetzung dessen, was da auf sie losgelassen wird, auch im positiven Sinne, Bestechungen mit Emotionen gibt es ja auch, ne? Dieses überbordende Freundschaftliche, dass das gar keine Rolle spielt, hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Gerade weil wir so genau wissen, wie das oft benutzt wurde.
Ja, also das ist zumindest die Aussage der französischen Seite. Und ich wollte jetzt natürlich auch nochmal wissen, was deutsche Beamte denn so zum Thema Gefühle in der Diplomatie sagen.
Teil 2. Die deutsche Sicht.
Und da konnte ich Botschafter Thomas Ossowski für ein Zoom-Interview begeistern. Er war zum Zeitpunkt des Interviews noch in Brüssel bei der Europäischen Union. Und da war er der Vertreter im politischen und sicherheitspolitischen Komitee. So, das ist eine, du runzelst auch die Stirn, Ralf, also es ist eine Organisation innerhalb der Europäischen Union. Wer mehr zur europäischen Außen- und Sicherheitspolitik erfahren will und welche Rolle dieses Komitee da ganz genau spielt, ich habe dazu auch nochmal einen Link in die Shownotes gepackt.
Und ja, ich habe dann also mit Thomas Ossowski abends gezoomt, Hochsommer, Ende Juli, es war richtig heiß und ich habe ihn erstmal gefragt, wo er denn eigentlich jetzt gerade sitzt.
In Brüssel, ja.
Sieht aus, dass es ganz schön warm wäre bei Ihnen.
Es ist es, weil ich entschuldige mich, wenn mein Hemd nicht ganz protokollmäßig bis zum Kragen geschlossen ist.
Also, es waren ein bisschen erschwerte Bedingungen bei dem Gespräch, aber wir haben uns nicht abhalten lassen. Und Botschafter Ossowski ist, wie sein französischer Kollege auch, ein sehr erfahrener Diplomat. Er war unter anderem auch in Ruanda, und zwar kurz nach dem Völkermord dort, wo es ja fast 1 Million Tote gab. Und er war auch ziviler Leiter des deutschen Wiederaufbauteams in Kunduz in Afghanistan. Ja, und ich wollte von ihm jetzt auch mal wissen, welche Rolle spielen denn Gefühle in der Diplomatie?
Sie spielen eine ganz große Rolle, weil sie lernen eigentlich nur, wenn sie an Dinge auch mit Gefühlen herangehen. Die menschliche Begegnung, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik, bleibt ein ganz, ganz zentrales Element für erfolgreiche Politik.
Wie war das denn so bei Ihnen in der Ausbildung? Waren da Gefühle in der Sicherheitspolitik oder überhaupt Gefühle, hat das eine Rolle gespielt?
Also von der Ausbildung würde ich jetzt nicht sprechen, dass da besonders viele Gefühle jetzt transportiert worden sind. Aber wir lernen ja vor allem durch das, was wir tun, auf unseren Posten im Ausland. Und da sind natürlich Gefühle sehr stark in der Außen- und Sicherheitspolitik am Werke. Ich habe mal eine Schule eröffnet in Afghanistan und da standen drei kleine Mädchen mit einem Besen vor der Schule. Und ich habe sie gefragt, was wollt ihr denn mit dem Besen anfangen? Und dann sagten sie zu mir, auf Dari, es wurde mir übersetzt, naja, du schenkst uns ja heute die Schule, wurde von Bundesmitteln finanziert. Und wir wollen auf diese Schule aufpassen und wollen sie immer sauber halten. Und ich fand das sehr berührend. Das ist das, was natürlich auch die Arbeit dann beflügelt, also diese positiven Gefühle. Wenn Sie als Diplomat unterwegs sind in der Welt, dann werden Sie natürlich auch mit anderen Gefühlen konfrontiert. In Ruanda zum Beispiel, ich war in der Postgenozidphase da, erzählte mir eine katholische Schwester, wie sie mal in der Hamwe-Milizen davon abgehalten hat, in ihr Krankenhaus einzudringen, mit den Worten zu einem in der Hamwe-Führer: Du, dich habe ich auch als Kind gesund gepflegt, als du krank warst. Und wenn du jetzt ins Krankenhaus hier möchtest, um die Überlebenden umzubringen, dann musst du erstmal mich umbringen. Hm. Und dann hat er davon abgelassen mit seiner Rebellengruppe.
Also es hört sich dann an, als ob sie ja ganz schön berührt auch gewesen wären, als sie so die Geschichte gehört haben, gerade von Ruanda.
Natürlich. Und wissen Sie, in den Philippinen hatte ich mal mit einer Geiselbefreiung zu tun. Und da hatten wir sehr eng mit den Philippinen auch zusammengearbeitet. Und ein philippinischer Offizier, der uns sehr behilflich war in dieser Situation, ist dabei ums Leben gekommen bei der Geiselbefreiung und hat dann auch eine Frau mit drei kleinen Kindern hinterlassen. Es war ein junger Major, der war Anfang 30. Ich hatte ihn auch vorher kennengelernt, bevor er dann in den Einsatz ist.
Wie kann man denn dann weitermachen? Also wie gehen Sie denn mit Ihren eigenen Gefühlen um? Da weiß ich gar nicht, wie ich das so integrieren kann und dann so weitermachen kann, so business as usual.
Ich glaube, das ist, was viele Menschen in ihrem Alltag auch immer wieder erleben. Es reicht ja auch, wenn Sie in Deutschland einen Feuerwehreinsatz sehen und auch da kommen ja auch immer wieder Menschen zu Schaden. Menschen, die ihrem Beruf nachgehen und dann selbst am Ende zu Schaden kommen, obwohl sie selbst nur helfen wollten. Deswegen ist es kein so völlig außergewöhnliches Phänomen.
Also ich war zweimal mit der Bundeswehr auch in Afghanistan gewesen. Als ich dann zurückgekommen bin, habe ich mich selber sehr aggressiv erlebt. Menschen gegenüber, die sich dann hier zum Beispiel beschwert haben, weil ihr Kind statt mit 6 dann mit 7 erst eingeschult worden ist und für die ist dann eine Welt zusammengebrochen. Und ich habe mir gedacht, Leute, wisst ihr eigentlich, wie die Welt aussieht? Haben Sie das auch manchmal bei sich gehabt?
Wenn man dann wieder zu Hause ist, dann schrumpft natürlich auch irgendwo die Welt wieder auf ihr Maß zu Hause zurecht. Also ich kann mich in Deutschland, wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin, auch mächtig aufregen über alle Maßen hinaus. Und dann sage ich mir selbst, sag mal, du hast es doch in Afrika oder in Afghanistan, hast du doch viel größere Probleme kennengelernt der Menschen. Jetzt regst du dich hier drüber auf, dann muss ich vielleicht auch wieder über mich selbst lachen. Also deswegen ist es alles relativ und man darf jetzt auch den Menschen nicht verübeln, wenn sie sich in Deutschland über ihre alltäglichen Probleme aufregen oder erzürnen.
Ja, also so viel zu Herrn Ossowski, ein sehr verständnisvoller Botschafter und gleichzeitig hat er jetzt ja auch nochmal das bestätigt, was wir eben schon von François Delattre auch schon mal gehört haben, dass eben dieses Thema emotionale Kompetenz in der Ausbildung jetzt keine besondere Rolle gespielt hat, obwohl und das hat er jetzt ja auch nochmal sehr deutlich illustriert, dieser Job eben doch viele emotional herausfordernde Situationen schon mit sich bringt. Ne? Also gerade wenn diplomatisches Personal in Krisenregionen unterwegs ist. Und da, ja, da würde ich mir schon wünschen, also als Staatsbürgerin, aber auch für die Leute selber, dass diese Themen, wofür sind Gefühle da, wie kann ich mich selber regulieren, wenn ich von meinen Gefühlen so überflutet werde, wie kann ich den anderen verstehen, ohne einverstanden zu sein, worüber wir jetzt ja in den letzten Folgen auch gesprochen haben, dass das ein bisschen, naja, nicht nur ein bisschen, sondern dass das ganz explizit besprochen und auch ausgebildet ist, oder? Wie ist das für dich, Ralf?
Ich muss sagen, also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, nach den beiden Statements, bin ich echt ein bisschen schockiert, weil es ja genau die beiden Aspekte sind. Das eine ist, dass das Personal geschützt werden muss vor dem, was es in bestimmten Weltgebieten erlebt. Also das ist ja ein Unterschied, ob du in Paris stationiert bist oder eben in Krisengebieten. Das ist das eine. Aber ich glaube, das ist eine Kultur, wo die ganzen Großorganisationen erst langsam lernen. Das kann man in Rechnung stellen, dass das noch kommt. Das zweite finde ich halt viel absurder, dass die on the fly lernen müssen, sowas, was eben emotional stark geprägt ist, diese zwischenmenschliche Interaktion, während des Arbeitens zu lernen, was ja so ein bisschen, habe ich jetzt so den Gedanken, dann auch dann die weniger wichtigen Stationierungen zu Testfeldern macht, wo man dann noch die etwas emotional ungeübten Leute hinschickt, die sich dann so ein bisschen die Gefühlshörner abstoßen können. Das ist ja auch ein bisschen, das kann es eigentlich nicht sein. Ne? Also in doppelter Hinsicht müsste man da vielleicht was tun, ja.
Ja. Also ich habe auch noch mal eine Einschätzung von Simon Koschut eingeholt. Er ist ja Professor für internationale Sicherheitspolitik an der Uni Friedrichshafen. Wir haben ihn ja in der ersten Folge schon mal ausführlicher gehört und Koschut geht auch noch mal darauf ein, wie wichtig so persönliche Treffen in der Diplomatie sind.
Deswegen ist ja auch diese sogenannte Face-to-Face-Diplomacy, also die Verhandlungen von Angesicht zu Angesicht, so unheimlich wichtig in der Diplomatie. Das funktioniert nicht über Zoom oder sonst irgendwie, über Telefon, sondern da muss man sich gegenüberstehen, weil unserem Gehirn sonst ganz wichtige Informationen fehlen. Ich kann die Emotionen der anderen Gegenseite nicht lesen. Mir fehlen einfach wichtige Informationen. Unbewusst machen wir das. Und nur so kann auch sowas wie Vertrauen in internationale Politik überhaupt erst entstehen. Das haben wir zum Beispiel bei Reagan und Gorbatschow sehr schön gesehen, die sich erst durch das persönliche Treffen auch eine gewisse Sympathie sich gegenüber gezeigt haben und daraus sich Vertrauen auf der persönlichen Ebene entwickelt hat und dann nach und nach auf einer institutionellen Ebene. Und da ist das Zwischenmenschliche, wie gesagt, unheimlich wichtig. Nicht nur auf einer psychologischen Ebene, sondern tatsächlich auch auf einer biologischen Ebene. Also wenn man gemeinschaftlich etwas unternimmt über internationale Rituale wie Gipfeltreffen, gemeinsames Foto und so weiter, ein Gemeinschaftsgefühl herstellen kann, das tatsächlich auch, wenn man das oft genug wiederholt, tatsächlich auch tragen kann.
Und Koschut hat mir auch noch erzählt, dass Diplomatinnen und Diplomaten Gefühle teilweise sogar ganz demonstrativ zur Schau stellen.
Ein schönes Beispiel ist, wenn der Präsident die USA besucht und vom Weißen Haus empfangen wird, dann gibt es sofort eine wütende Reaktion von China, und zwar kollektiv, um einfach zu zeigen, das geht nicht, das ist nicht okay. Und da werden Emotionen ganz bewusst eingesetzt als politisches Mittel.
Ja, Ralf, also so eine demonstrative Empörung. Hast du das auch schon mal beobachtet im Politikbetrieb irgendwo?
Ja, es gibt Empörungen, die gespielt erscheinen, die ich immer problematisch finde, weil sie dann diesen Tagesbetrieb von Politik so verdeutlichen. Also wenn zum Beispiel die immer gleichen empörten Reaktionen auf die immer gleichen Staatsbesuche erfolgen. Also wer soll das noch ernst nehmen? Dann ist ja klar, dass es eine Ritualpolitik ist, darauf wollte ich hinaus, dass es dann ritualistische Sachen sind. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo das dann ehrlich gemeint ist und das ist dann schon ganz beeindruckend.
Also wenn ich das so höre, dann geht es ja da um Vertrauen, dass da Vertrauen verspielt wird, wenn man so rituell sich empört.
Wir hatten ja auch in den vorherigen Folgen so ein bisschen darüber gesprochen, dass Emotionsausbrüche eben auch was Wahrhaftes haben können. Und wenn die dann halt scheinbar oder anscheinend gespielt sind, dann geht genau dieses Vertrauen in Emotionen wieder verloren. Also das ist ja, wie oft kann ich aufgeregt sein als chinesischer Staatspräsident, wenn der Dalai Lama irgendwo empfangen wird? Das geht halt nur eine gewisse Zahl, also glaubwürdig. Man kann das natürlich immer wieder sagen, politisch möchten wir das nicht, aber dass das jedes Mal Empörung auslöst, ist halt unglaubwürdig. Da sollte man vielleicht ein bisschen dosiert damit umgehen, damit es auch was Wertvolles, weil Besonderes bleibt.
Ich habe darüber auch nochmal mit Thomas Ossowski gesprochen und habe ihn gefragt, ob er das denn auch kennt, so dieses Mittel der demonstrativen Empörung. Und da hat er gesagt, also sowas, das gäbe es bei ihm ja gar nicht.
Nein, ehrlich gesagt, wenn es um Gefühle geht, ist es, glaube ich, auch wichtig, authentisch zu sein und jetzt nicht Gefühle irgendwie als Instrument einzusetzen. Ich glaube, eine Sache, die in der Diplomatenakademie, wenn Sie so sehr auf der Ausbildung insistieren, eine wichtige Rolle gespielt hat, das war auch immer wieder der Hinweis der Ausbilder, seien Sie selbst. Und deswegen wurde man ja auch ausgesucht für diesen Beruf. Ich meine, Sie kennen es ja auch. Gerade Emotionalität, wenn sie vorgespielt wird, die wird ja so schnell entlarvt. Und dann verlieren sie unglaublich an Glaubwürdigkeit. Und gerade wenn wir als Diplomaten, aber das gilt auch für Entwicklungshelfer, das gilt für NGO-Mitarbeiter, wenn sie die Zugewandtheit der Menschen gewinnen wollen, dann müssen sie authentisch sein. Und wenn sie da irgendwie die große Tragödie abspielen und auf die Tränendrüse drücken oder sonst irgendwie versuchen, Emotionen zu wecken, dann wirken sie nicht mehr glaubwürdig und authentisch und kommen sicherlich bei den Menschen nicht besonders gut an. Deswegen hat die Covid-Zeit natürlich unsere Arbeit auch erschwert. Vieles konnte man natürlich auch über Videokonferenz dann machen. Aber die menschliche, persönliche Begegnung bleibt am Ende bei schwierigen Themen doch unersetzlich.
Das ist auch so wichtig, weil man so in der Nähe, wenn man sich gegenübersteht, dann auch die Gefühle des anderen besser mitbekommt.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es so unbedingt um die Gefühle geht, aber sie bekommen halt mit, dass der andere auch nur ein Mensch ist. In jeder Verhandlungssituation ist es halt ganz, ganz wichtig, den anderen zu verstehen und seine Beweggründe. Nicht nur immer nur von seiner Warte die Dinge auszubetrachten, sondern versuchen, die Warte des anderen anzunehmen. Man mag es Gefühle nennen, aber es geht darum, sich in den anderen hineinzudenken und auf dieser Grundlage dann etwas Gemeinsames zu gestalten.
Ganz vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, noch in den Randzeiten des Betriebes. Ich hoffe, Sie haben bald Feierabend.
Ich habe jetzt Feierabend und ich glaube, das war jetzt auch meine letzte dienstliche Stunde hier in Brüssel.
Und dann?
Weil ich packe ja hier meine 7 Sachen zusammen und reise mit der Familie Ende August dann Richtung Ankara, wo ich dann in der Türkei den Job des EU-Botschafters übernehmen werde.
Das stelle ich mir emotional auch herausfordernd vor.
Absolut. Das wird sicherlich eine sehr schöne Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.
Also Türkei, Flüchtlingsdeal, Zypernstreit, Zufahrtsregelungen zum Schwarzen Meer und so weiter, da gibt es ja auch genügend emotional hoch aufgeladene Situationen, oder? Da hat er bestimmt auch einiges zu tun dann, Ralf.
Ja, es war eine wunderbar diplomatische Antwort, ja.
Ach ja, okay. So viel zum Thema Diplomatie und Gefühle. Damit kommen wir jetzt zum letzten Teil dieser Folge von Killing Emotions und das ist das Thema Sprache. Auch eine wichtige Sache ja in der Diplomatie, da werden ja einzelne Worte oft auf die Goldwaage gelegt. Da gibt es bei Gipfeln so kräftezehrende, nächtelange Verhandlungen über einzelne Sätze in Abschlusserklärungen. Und deswegen schauen wir jetzt mal auf die Rolle von Gefühlen in Sprache und politischer Kommunikation. Ossowski hat ja Ruanda auch angesprochen. Und auch bei diesem Völkermord dort hat so eine gezielte Entmenschlichung in der Sprache eine große Rolle gespielt.
Das Stadion ist voll, um der Toten des Völkermords von 1994 zu gedenken. Radikale Hutu hetzten damals die eigene Volksgruppe auf, die Minderheit der Tutsi auszulöschen.
Dieser Tag ist der schlimmste meines Lebens. Der Tag, an dem unsere Nachbarn kamen und meine Familie umbrachten.
Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Kabuga, der einer der reichsten Männer Ruandas war, soll mit seinem Geld den Massenmord an den Tutsi finanziert haben. Kabugas Radiosender habe immer wieder Hassbotschaften und Mordaufrufe gesendet, so die Anklage.
Ich grüße die jungen Leute, die dort beim Schlachthof in der Nähe von Kimisagara wohnen. Bereitet den Kakerlaken ein böses Ende. Bleibt dran und hört RTLM.
Ein Hassradio mit flotten Sprüchen und Afropop, das jugendliche Hutu-Milizen aufstachelt, alle Kakerlaken, sprich Tutsi, zu töten. Symbol für den Genozid in Ruanda 1994. 950.000 Menschen werden in 3 Monaten umgebracht, zerhackt mit Macheten, erschlagen mit Knüppeln, verbrannt in Schulen und Kirchen.
Dass die Leute ja diese Menschlichkeit aufgegeben, total aufgegeben. Ich habe echt vor langem meinen Glauben in Menschlichkeit, sogar in Gott auch, so verloren.
Teil 3. Gefühle in der politischen Kommunikation.
Ja, und ich muss sagen, wenn ich sowas höre, da kann ich das total gut nachvollziehen, Ralf, so den Glauben in die Menschlichkeit verlieren. Kennst du denn noch weitere Beispiele, wo in politischer Kommunikation so Hass geschürt wurde, richtig? Auch indem andere Gruppen irgendwie entmenschlicht wurde, fällt dir noch was ein?
Ja gut, das ist ja gerade für uns Deutsche, ist ja die eigene Geschichte, das Hauptbeispiel dafür, quasi das Drehbuch dafür. Interessanterweise, wir hatten in einer der vorigen Folgen davon gesprochen, dass einen manchmal Sachen emotional weniger berühren, wenn sie weiter weg sind. Mhm. Ruanda war immer
der Genozid, der mich am meisten mitnimmt tatsächlich. Also war auch im Studium schon so und ist immer noch so, dass es irgendwie dieses Ereignis ist eins, das mich emotional tatsächlich am direktesten berührt.
Weil das war das Thema, dass da, was da in dem O-Ton eben auch war, dass die Nachbarn, ne, und dann sind meine Nachbarn gekommen und haben meine halbe Familie abgeschlachtet.
Ist ich habe das nie richtig oder? Klären können. Genau, ich habe auch mal, weil wir über Emotionen reden, habe ich jetzt während des O-Tons auch nochmal richtig in mich reingehorcht. Auch diese Handwerklichkeit wahrscheinlich, diese Machetengeschichte, dass es eben mit Handwerk gemacht wurde. Das ist eine so eine Sache, aber ich kann es nicht auf den Punkt festmachen. So. Es ist, wie es ist, aber das ist, weil wir über Emotionen reden. Mhm. Das passiert einfach in mir. Mhm. Und das, obwohl ich mich ja tatsächlich berufsmäßig fast ausschließlich mit solchen Themen beschäftige, ist das irgendwie eine ganz besondere Episode der Weltgeschichte.
Finde ich auf eine ganz verrückte Art und Weise aber irgendwie auch gut, dass du, obwohl du ja von morgens bis abends irgendwelche Panzergeschichten reinziehst und, keine Ahnung, verbrennende Menschen in Panzern und so, dass du da immer noch so diese Nähe zu deinen Gefühlen hast und du da noch berührt werden kannst von sowas.
Du merkst es halt.
Das erleichtert mich irgendwie.
Ich weiß, was du meinst, mich auch ein bisschen. Wir haben jetzt angefangen, Gewaltbilder in die Ausstellung zu bringen. Also seit einem Jahr ist das jetzt so. Und die mussten ja rausgesucht werden. Und dann musst du halt durch solche Bilder scannen. Und ich habe dann wirklich auch gemerkt, dass ich halt lange, lange Pausen brauche.
Ja.
Aber gleichzeitig fragt man sich natürlich dann auch wieder, wie ist das mit den Fotografinnen und Fotografen, die diese Fotos machen? Mhm. Und die sagen ja auch, dass die Angehörigen der Menschen, die da auf den Fotos zu sehen sind, ganz oft gesagt haben, mach das Foto, ich will, dass die Welt das sieht. Wenn es schon passiert ist, soll es wenigstens Zeugnis davon geben. Mhm. Und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was der Diplomat gesagt hat, dass eben die Sinnhaftigkeit des Arbeitens dann wieder hilft, wenn man da durch muss.
Mhm. Ja, Zeugnisse gibt es leider auch von dem, was du eben auch angesprochen hast. Also die Nazis, die haben diese entmenschlichende Sprache eben auch benutzt in den 1930ern und 40er Jahren. Und haben da Gefühle auch ganz bewusst eingesetzt. Und das ist jetzt spannend in beide Richtungen. Also einerseits war Sprache richtig emotional aufgeladen. Also da wurde an die Liebe zum eigenen Volk appelliert. Und es gab auch Spott gegen politische Gegner, ne? Also sehr emotionalisiert. Und andererseits wurden Gefühle teilweise auch so richtig aus der Sprache rausdestilliert. Also wenn etwa Vernichtungspolitik dann so verharmlosend genannt wurde als Umsiedlung oder als Evakuierung. Und um mehr darüber zu erfahren, bin ich mal gefahren in die KZ-Gedenkstätte Neuengamme in Hamburg, wo die Nazis im Zweiten Weltkrieg ein Konzentrationslager errichtet haben. Die Menschen dort waren ja Arbeitssklaven, also die sollten einen Job machen, und zwar zunächst mal Ziegel brennen in Neuengamme, in so einem Ziegelwerk für das KZ selber, oder die sollten so einen Kanal ausheben in der Elbe, also auch ganz krasse Arbeit. Außerdem wurden die Gefangenen, das hat mich auch komplett mitgenommen, die wurden auch in der Hamburger Innenstadt eingesetzt und waren halt total erkennbar, also mit dieser gestreiften Kleidung in der Hamburger Innenstadt. Ja. Also da konnte jetzt keiner sagen, er hätte es nicht gewusst, und mussten da so Trümmer räumen, Blindgänger, natürlich ohne irgendwie Ausbildung, Leichenberge bergen. Ich wusste das gar nicht, ne, dass die da so unterwegs waren. Und ich habe in der Gedenkstätte Neuengamme mich dann unterhalten mit Carsten Uhl. Das ist der Leiter der Dokumentations- und Forschungsabteilung.
Wenn man sich Deutschland während des Zweiten Weltkrieges vorstellt, ist gerade Mitte Deutschland, aber auch hier im Nordwesten, die Blauen, alles Außenlager von Neuengamme. Und das sind dann halt 86 Außenlager.
So, und jetzt sehen wir das, was wir draußen nicht sehen, nämlich ein Modell. Auch einige der Arbeitsorte, das Klinkerwerk, sehen wir, der Ursprungsort mit dem Ziel, Klinkersteine für die Gestaltung der NS-Musterstadt Hamburg herzustellen mit Häftlingszwangsarbeit. Was aber links im Krieg natürlich immer mehr in den Hintergrund geriet, was auch dieses zweite große Gebäude hier am Rande des Häftlingslagers zeigt, die Walter-Werke, also der Waffen. Produzent Walter, durchaus bekannt durch James Bond und die PKK Walter, die hier eine von den vielen Rüstungsfabriken, die mit KZ-Zwangsarbeit während des Krieges betrieben wurden.
Was ich auch so krass fand, wie sie dann hier dieses Bordell eingerichtet haben und dass die Frauen, die dann da zwangsarbeiten mussten, hinterher
lange nicht als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt waren.
Ja, das ist natürlich auch eine Gruppe, die am schlimmsten gelitten hat.
Ja.
Und dann auch tatsächlich auch über 45 hinaus. Also was die grundsätzliche Nicht-Anerkennung gilt für einige Gruppen, also Wehrmachtsdeserteure, auch die wurden ja erst Ende der 90er als Opfergruppe anerkannt.
Weil sie
und in lebhafte Diskussion im Bundestag von den Konservativen, das seien ja dann Vaterlandsverräter. Das waren ja nicht nur Neonazis, das war auch großer Widerstand der Konservativen. Also sehr lange hatten wir ja auch noch ehemalige Wehrmachtsangehörige im Bundestag, die fühlten sich persönlich angegriffen. Eigentlich war nach Stalingrad den taktisch vernunftbegabten SS-Leuten hätte klar sein können, dass es sehr schwierig sein könnte, den Krieg zu gewinnen. Nein, der war faktisch verloren. Aber es wurde dennoch weitergemacht. Anfang 1945, da wurden ja noch neue Außenlager gegründet. Da wurden neue Rüstungsbetriebe mit Häftlingen, mit Zwangsarbeitern gefüllt. Wir haben noch im März 1945 Gründung von Außenlagern. Wenn wir hier rechts.
Im März 1945.
Ja, ja, das ist. Also, wir sind gerade am Archiv vorbeigegangen.
Okay. Und da gehen wir.
Und gehen jetzt in die Bibliothek.
Okay.
Und unsere Büros sind da auch.
Wie macht man das denn, dass man hier jeden Tag herkommt?
Ja, ich glaube, dass der Ort. Das ist für mich nie so zentral gewesen. Ich finde es sehr
mach
wichtig,
das,
diesen. Doch, er ist wichtig.
Macht das nicht nochmal was für
aber
einen?
Aber er macht mit mir jetzt relativ wenig, weil ich mich dem Thema sehr rational schon immer genähert habe. Ich weiß, wenn ich am Bahnhof stehe, dass dort Menschen deportiert wurden. Ich weiß, wenn ich irgendwo in einem Wald in Deutschland joggen gehe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Todesmarsch lang wie groß war. Wenn ich in einem Rathaus bin, weiß ich, dass dort Deportationsbefehle unterschrieben wurden. Das wäre für mich zu einfach, das Verbrechen nur auf diese Orte, in denen sie auch wirklich ausgeführt wurden, zu kapazieren. Ich weiß andererseits, dass es wichtig ist, sie zu erhalten, weil viele Menschen hier eine Öffnung erleben so für das Thema. Und auch eine Bereitschaft, sich dem Thema zu nähern, die unglaublich groß ist. Dass man hier sehr an einem historischen Ort arbeiten kann, auch weil man nur Fragmente sieht, aber vielleicht ist das manchmal die Chance.
Sie haben gesagt, Sie gehen an das Thema sehr rational ran, weil Sie eh wissen, in ganz Deutschland, egal an welchem Ort, es hat eigentlich immer irgendwas mit Vernichtung zu tun, oder?
Ja, also mit dem NS-System, sein Erhalt.
Wenn man jeden Tag sich klar macht, was hier passiert, dann kann man den Job vielleicht auch nicht machen.
Ja,
oder?
Ich meine, Leute gehen auch ins Olympiastadion in Berlin.
Ja, also das Olympiastadion in Berlin, das haben die Nazis für die Olympischen Spiele 1936 errichtet. Ralf, kannst du das nachvollziehen, diese Argumentation von Carsten Uhl? Du hast ja im Panzermuseum auch Wehrmachtsgerät stehen. Wie machst du das da? Spaltest du das ab? Oder wie? Wir haben ja eben drüber gesprochen,
ja.
Du hast ja trotzdem noch Emotionalität in dir. Wie geht das?
Also, ich glaube, also wenn ich jetzt so mich reinhorche, wie mache ich das? Ich unterteile es in Kapitel, sonst kriegst du den Alltag gar nicht hin. Hm. Also ich kann vor einem Panzer stehen und kann tatsächlich über seine technischen Eigenschaften nachdenken oder reden. Ich kann aber auch darüber reden, dass dieser Panzer beispielsweise mit diesem und diesem Anteil von Zwangs- und Sklavenarbeit gebaut wurde und dann eine Geschichte darüber erzählen, was das für die Frauen bedeutet hat, beispielsweise, die in Elektronik gearbeitet haben oder in Elektrik gearbeitet haben, die aus Ungarn nach Deutschland gekarrt wurden und dann irgendwo in Außenlagern in den Städten, die waren nämlich sichtbar, genau das machen mussten. Oder die Geschichten zu erzählen, wie halt Menschen durch diese Panzer in oder unter ihnen gestorben sind. Aber man kann halt nicht immer nur über das Leiden und Sterben nachdenken, sonst kommt man zu nichts, man ist ja auch nicht zielführend. Unsere Aufgabe ist, und da stimme ich dem Kollegen komplett zu, ist die Geschichte zu bewahren und zu erhalten und dann, wenn es passt und gewinnbringend scheint im Sinne von Erkenntnis, dann zu evozieren, dann die Emotionen zu evozieren, hervorzurufen, auszulösen. Und dann kann Emotion eine große Rolle spielen. Das beste Beispiel dafür, das ich immer wieder erwähne, ist das Buch Bloodlands von Timothy Snyder, das genau in dieses Thema reingehört, das halt beschreibt, wie diese Region zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion durch das Hin und Her von Kriegen und Völkermord eigentlich die tödlichste Region des 20. Jahrhunderts war.
Also die heutige Ukraine.
Richtig, aber auch Teile von Russland, Belarusland, also diese ganze, das ist ein riesiger Bereich, der Begriff hat sich nie durchgesetzt als geografische, historische Bezeichnung, aber der Punkt ist, er muss natürlich dieses eiskalte System beschreiben, wie also Deportation und Erschießung vor sich ging durch beide Staaten. Gleichzeitig verknüpft er das halt mit Vignetten, mit kleinen Geschichten von einzelnen Personen auf der Opferseite und die hauen dann wirklich um.
Und dann kriegt man halt die Dimension, was das bedeutet. Und so schließt sich der Kreis zu Ruanda, wenn es dann nämlich, und das meine ich jetzt nicht zynisch, aber wenn es dann wirklich in Anführungsstrichen handwerklich wird.
Oh Gott, ich kann das nicht hören.
Ja, dann schließt sich der Kreis halt wirklich. Interessanterweise ist es bei den, für den Militärsdrücker geht es halt ganz weit zurück. Du hast ja sogar schon bei den Assyrern und so solche Massenmorde. Und da fragt man sich auch, wie das eigentlich abgelaufen ist. Also irgendwann kommt man zum Handwerk. Das ist dann zynisch, aber das hilft einem auch so ein bisschen, das zu koppeln von dem, was man emotional erleben müsste damit eigentlich.
Das haben die Nazis nochmal ergänzt, dieses Handwerkliche. Wenn wir nochmal zurück nach Neuengamme kommen. Carsten Uhl hat ja gesagt, dass diese industrialisierte Tötung von Menschen auch durch Gas nur passieren konnte, weil eben die gesamte deutsche Gesellschaft, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, eben da mitgearbeitet hat. Und um ja Zweifel zu zerstreuen, ob das denn wirklich okay ist, was da so dem eigenen Nachbarn angetan wurde, da haben die Nazis eben so eine ganz bestimmte Sprache benutzt, die diese Massenmorde nicht klar benennt, sondern sich hinter so einer entmenschlichenden Verwaltungssprache versteckt. Ja, und das kann man zum Beispiel sehen in den Akten zur Wannsee-Konferenz von 1942. Da wurde die Vernichtung geplant von 11 Millionen Juden, und zwar auf Staatssekretärsebene. Da wurden dann ja technische Details besprochen, hat mir Uhl erzählt. Und hier liest er mal ein paar Beispiele aus diesen Akten vor.
Ja, also erst einmal die Einladung, da lädt Göring dazu ein, die Judenfrage in Form der Auswanderung oder Evakuierung einer den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst günstigen Lösung zuzuführen, beauftrage ich Sie hiermit, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen für eine Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflussgebiet in Europa. Ach, zwischendurch nur ein Beispiel, dass eben auch Konzentrationslager für Mordaktionen so diese Decksprache benutzt wird. Also die sogenannte Aktion 14F13. Also technizistischer geht's kaum und das sind dann Codes, die etwas bedeuten. 14, das ist der Bereich, der die KZ. F heißt Tod. Und 13 dahinter ist der Art der Tod, nämlich durch Vergasung. Und da geht es um die Fortsetzung dessen, was als Euthanasieverbrechen bekannt ist, also die Ermordung von behinderten Menschen, was in Konzentrationslagern 1942 fortgesetzt wurde. Und deshalb haben wir auch sowas wie Invalidentransporte. Später gibt es ja auch Räumungstransporte, die Todesmärsche. Ich denke auch, der Vorgang, der selbst alles auf diese technischen Begriffe bringt, macht es deutlich einfacher, das durchzuführen. Also das Ziel ist dann der Abtransport von sogenannten Invaliden. Diese Menschen, die von den Ärzten ausgesondert wurden, waren dann für die SS-Täter nicht mehr im Arbeitseinsatz im KZ zu gebrauchen. Und dann ist es für sie eine innerhalb ihres Denkens Logik, was wohl mit diesen Menschen passieren sollte. Es hat sie aber auch nicht weiter zu interessieren.
Ja, also die Nazis haben Gefühle teils ganz bewusst weggelassen in dieser Verwaltungssprache und in anderen Fällen haben sie eben ganz bewusst Gefühle angesprochen, um zum Beispiel ja, Angst zu schüren vor einem Feind, der angeblich das deutsche Blut auslöschen wolle. Und da gab es teilweise auch ganz bizarre Reden mit Empathie und Mitgefühl für Massenmörder.
Ja, das ist 4. Oktober 1943 in Posen. Himmler, also der SS-Chef, spricht vor SS-Gruppenführern, also seinen Generälen. Ein halbes Jahr nach Stalingrad. Also es ist schwer vorstellbar, wie die Deutschen den Krieg noch gewinnen wollen. Und geht es eher um diese Einschwörung.
Also geht es schon auch ein bisschen darum, die Leute bei der Stange zu halten.
Ja, und dann das Nächste. Denn trotzdem, es gibt Moralvorstellungen. Das ist auch diese Rede, in dem das mit dem Wir sind immer anständig geblieben noch kommt. Das Zitat kennen ja viele.
Und das ist aufgezeichnet auf Video, sagen Sie?
Nein, Audio. Ja, ich wäre Ihnen durchaus dankbar, wenn Sie das Himmler sprechen lassen und ich nicht. Ja. Ich fühle mich da nicht gut bei.
Was ist denn das, was sich in Ihnen da nicht so gut anfühlt, wenn Sie das lesen?
Na, die Erinnerung an diesen Massenmord. Und tatsächlich auch, Sie meinten, das Arbeiten in einer KZ-Gedenkstätte ist die Konfrontation mit Massenverbrechen. Aber die Shoah und die Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen, das ist von der Dimension noch einmal so viel mehr.
Ist das das blanke Entsetzen, wozu Menschen in der Lage sind, was man hier schwarz auf weiß sieht?
Ich würde als Historiker mal sagen, vielleicht bin ich deshalb geworden, um mich zu schützen.
Ob die anderen Völker in Wohlfahrt leben, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiere ich mich nicht. Ob bei einem Bau eines Panzergrabens. 10.000 russische Weiber an Entkräftung, Unfall oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird.
Welche Rolle spielt denn da Sprache, sowohl jetzt emotionalisiert als auch entemotionalisiert, um an die Macht zu kommen und an der Macht zu bleiben?
Ja, diese entemotionalisierte Sprache, diese sachliche Sprache, die wir hatten, die finden wir hauptsächlich in Schriftstücken. Für die Bindungskraft der Nazis vielleicht gar nicht die wichtige Rolle. Und die positive wie negative Emotionalisierung in der gesprochenen Rhetorik, vermutlich können wir davon ausgehen, dass es eine große Bindungskraft hatte.
Um welche Gefühle könnte es da gehen, die da erzeugt werden sollen?
Abscheu vielleicht, also zumindest dieses starke Abtrennen einer Gruppe von der eigenen Gruppe.
Also richtig dieses, so Ekel.
Ja, also Ekel vielleicht zum einen und vielleicht auch dieses Vorstehen, das ist etwas, das hat mit mir nichts zu tun.
Ja, also Ekel, muss ich sagen, habe ich auch empfunden bei dem O-Ton, den wir gehört haben, bei dem historischen. Habe ich richtig gemerkt, wieso es mir richtig übel geworden ist. Und zwar, wenn ich mir vorstelle, das sind meine Vorfahren. Ja, also ich bin mit diesen Menschen irgendwie verbunden, die das geplant haben, mitgemacht haben. Ralf, Gefühle mit Sprache ansprechen oder bewusst weglassen, um politische Ziele zu erreichen. Was sagst du dazu, was du so gehört hast eben gerade?
Also zwei Sachen sind da für mich ganz, ganz wichtig. Der Kollege hat es ja auch gesagt mit dem Schützen, warum wird man Historiker? Eine Sache, die extrem wichtig ist, ist, dass es ja nicht von jetzt auf heute gekommen. Also diese Vernichtungslager sind ja ein Endpunkt einer Eskalation, die für die die Desensibilisierung, die Deemotionalisierung in Sprache und Gefühlen eben nötig war. Also sie haben ja angefangen mit wirklich der Entrechtung, mit der schutzhaften Anführungszeichen, dass man Juden einfach einsperren konnte, dann mit körperlicher Gewalt. Dann mit Ermordung und dann mit dem Massenmord. Das heißt, es ist ein Prozess, bei dem die Sprache und ihre Entemotionalisierung einerseits im leichten Durchführen und ihre Emotionalisierung andererseits im Hass auf das Opfer benutzt wurde, um einen Schritt nach dem anderen möglich zu machen. Und das ist für uns heute halt ganz wichtig, wenn immer gesagt wird, ja, wenn gerade Historiker und Historiker oder Politologen und Politologen waren vor Trump oder der AfD, wo das hingehen könnte, wird immer gesagt, ja, die fordern ja keine Vernichtungslager. Die Nazis haben in den 20ern auch keine Vernichtungslager gefordert. Das Wort gab es gar nicht. Und die Idee, die Juden als Volk in Anführungszeichen auszurotten, kommt ja auch erst später auf. Vorher sollten sie ja nur in Anführungszeichen aus Deutschland rausgebracht werden. Das heißt, die Art und Weise, wie die Sprache benutzt wurde, hat tatsächlich aktiv dazu beigetragen, dass diese Verbrechen überhaupt erst möglich wurden, weil man sie durch Sprache und Emotionen da drin oder die Herausnahme von Emotionen denkbar und dann machbar gemacht hat. Also das ist das eine, was mir extrem wichtig ist.
Kann ich dazu kurz was sagen?
Ja, natürlich.
Also wenn du sagst, als Historiker ist das wichtig, um quasi auch die Gegenwart zu verstehen,
absolut,
so habe ich
ja,
dich eben
absolut,
verstanden.
Ja,
das heißt,
natürlich.
Das wäre so ein Appell auch an uns alle, mal darauf zu achten,
ausdrücklich,
wo
ja.
entmenschlichende Sprache benutzt
richtig.
Wird. Mir fällt das zum Beispiel bei sogenannten Trollfabriken immer auf. Ja? Also
ja,
Trolle,
absolut.
Das sind ja keine Trolle, sondern es sind Menschen, die quasi für Desinformation bezahlt
richtig,
werden.
Genau.
Wäre das so ein erster Punkt, da mal zu achten, wo mache ich das überhaupt?
Das wäre so ein Punkt. Ein anderer Punkt sind die sozialen Plattformen. Also zum Beispiel, wenn man sich anguckt, was bei X gerade nach vorne, also ehemals Twitter nach vorne gespült wird, wenn dann immer gerade britische Accounts von Fake Asylum Seekers suchen, also falsche Asylsuchende, dass die als Gruppierung einfach benannt werden. Es wird kein Beweis geliefert, es wird keine Begründung geliefert, aber sie werden, genau wie die Juden in Anführungszeichen, ich muss ja immer dazu sagen im Audiomedium, sie werden als Gruppe definiert. Und zwar so lange, bis die Definition sitzt. Das ist nicht anders als die Hutu und die Tutsi damals, die ja auch von belgischen Kolonisatoren definiert wurden und dann irgendwann zur Realität wurden, weil wir so lange diesen Leuten eingeredet haben, bis es Volksgruppen wurden, de facto, wenn auch nicht irgendwie biologisch.
Du bist auch von Twitter jetzt weg oder von
Aus dem Grund
X,
bin ich von X weg, genau, weil ich das nicht
mehr... Auch unter anderem emotional auch nicht mehr haben wolltest,
genau,
oder?
Genau, das hat mich kaputt gemacht. Also ich habe lange und gerne mich gestritten, das weiß ja auch jeder, dass ich das gerne tue, als ich das Gefühl hatte, dass es was bringen kann, dass es Debatten sind. Mittlerweile nach der Übernahme von Elon Musk ist der Algorithmus halt so klar gesteuert, dass es für mich wenig Erfolg für viel emotionale Belastung gebracht hat. Also insofern bin ich da weg.
Dann sag nochmal kurz einen zweiten Punkt.
Der zweite Punkt ist, der ist jetzt nur so ein Wissenspunkt als Bonus sozusagen. Interessant ist, dass das nicht so funktioniert hat, wie die Nazis sich das gedacht haben. Einer der Gründe, dass die Vergasung überhaupt als industrielle Tötungsmethode erfunden werden musste, war, dass die ganz gewöhnlichen Männer, in Anführungszeichen, Titel eines berühmten Buches, also die Soldaten der Wehrmacht und auch die SS-Leute, die Polizisten, die auch viel eingesetzt wurden, das Erschießen, das massenweise Erschießen nicht ausgehalten haben. Also die sind selber, haben ganz viel mit Alkohol gearbeitet, um das durchzustehen und sind natürlich selber auch massiv traumatisiert worden. Gerade wenn du halt nur meinetwegen NSDAP-Wähler warst, der mal gucken wollte, was das so bringt, ne? Also Protestwähler in der Weimarer Republik, 33 und 10 Jahre später stehst du in der Ukraine und musst halt irgendwie massenweise Frauen und Kinder erschießen. Das sind nur 10 Jahre. Und das ist dieser Prozess, auf den ich hinaus will. Der ist einerseits wichtig und zweitens, wie gesagt, hat es nicht so funktioniert. Es hat die Leute nicht so desensibilisiert in der Masse, wie es eigentlich sein sollte. Die Überzeugungstüte sind eine andere Nummer. Aber die Idee, dass das ganze Volk quasi völlig desensibilisiert war, die stimmt nicht. Genau, und deswegen waren die KZs auch in der Öffentlichkeit so wichtig, die normalen KZs, weil man sich einreden konnte, dass es Zucht und Ordnung sei.
Ja, heute wieder ziemlich schwere Kost, finde ich, auch hier bei uns bei Killing Emotions. Gleichzeitig ist es halt ein wichtiger Punkt. Absolut. Und wir wollen auch drüber reden. Wir kommen jetzt zur Zusammenfassung dieser Folge. Wir haben gesprochen einerseits über die Rolle von Gefühlen in der Diplomatie, dass Politikerinnen und Politiker und auch diplomatisches Personal eben so zu nachhaltigeren Entscheidungen kommen. Das hat Botschafter de Lattre erzählt.
Und das macht einen großen Unterschied, weil die Minister einfach eine Conversation haben, wo sie sagen können, was sie im Herzen haben, was sie wirklich denken. Und am Ende des Tages, das ist viel besser für eine Vereinbarung, um wirklich die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Ansonsten noch Papiere reden. Es gibt keine Kompromissmöglichkeit, keine Ouvertüre. Es ist très institutionell, très bürokratisch.
Wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig Gefühle sind, um einander wirklich zu verstehen in politischen Verhandlungen. Das hat uns Botschafter Ossowski erklärt.
Man mag es Gefühle nennen, aber es geht darum, sich in den anderen hineinzudenken und auf dieser Grundlage dann etwas Gemeinsames zu gestalten.
Und wir haben darüber gesprochen, wie eine bewusst gefühllose Verwaltungssprache dazu beitragen kann, dass Beamte Millionen Menschen in den Tod schicken können. Das hat der Historiker Carsten Uhl erzählt.
Also das Ziel ist der Abtransport von sogenannten Invaliden. Diese Menschen waren dann nicht mehr im Arbeitseinsatz im KZ zu gebrauchen. Und dann ist es für sie eine innerhalb ihres Denkens Logik, was wohl mit diesen Menschen passieren sollte. Es hat sie aber auch nicht weiter zu interessieren.
Ja, Ralf, das war die Zusammenfassung. Was ist dein Fazit jetzt nach Folge 3?
Schwer zu sagen. Also ich kann es nicht richtig abbinden. Ich bin super froh, dass wir das Thema der Entemotionalisierung drin haben, der Verwaltungssprache. Ich glaube, man hat gemerkt, dass mir das wichtig ist. Ich fand es wahnsinnig spannend mit dem diplomatischen Dienst, dass es da keine so große Rolle spielt, und frag mich irgendwie, wie die beiden Sachen vielleicht zusammenhängen. Da muss ich als Historiker noch mal näher drauf gucken fürs 20. Jahrhundert. Da gibt es bestimmt eine Querverbindung. Ich bin gespannt auf die nächsten Themenblöcke. Das wächst immer schön weiter.
Ja, danke. Das war Folge 3 von Killing Emotions. Wir haben jetzt Halbzeit, 3 weitere kommen noch. Und in der nächsten Folge, in Folge 4, sprechen wir dann darüber, welche Rolle Gefühle im Bereich Spionage und Nachrichtendienste spielen. Und dafür habe ich ein Gespräch mit einem deutschen Ex-Agenten geführt. Da können wir uns schon mal drauf freuen. Killing Emotions wurde konzipiert und recherchiert von mir, Julia Weigelt. Es sprachen Stefan Schad und Thilo Werner. Ton und Technik Christian Alpen, Nicole Graul und Thelke Uffen. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2024. Alle Folgen findet ihr und finden Sie in der ARD Audiothek unter Streitkräfte und Strategien Killing Emotions. Herr Ralf, du reibst hier ein bisschen die Augen und seufzt. Wie war dritte Folge? War jetzt nicht so vergnügungssteuerpflichtig?
Halt, ja, den diplomatischen Teil fand ich wirklich unterhaltsam. Also ich fand die beiden noch super sympathisch. Und dann,
die waren süß irgendwie, oder?
Total, auch so wirklich. Also wo ich denke, so klar, es ist euer Trade, aber wenn es das ist, dann habt ihr auch den richtigen Job gewählt, offensichtlich. Und dann so dieses Kippen in Ruanda und die Nazi-Zeit, wo ich dachte so, boah, fuck ey, das ist genau... Ich wollte doch mal was anderes machen hier. Aber hat man dann, glaube ich, auch gemerkt, ich war dann auch gleich wieder drin. Also es ist halt wahnsinnig interessant. Ich finde es halt so mega wichtig, dass das eben passiert ist als Prozess. Also weil mich das momentan so nervt. Irgendwie ist mal gesagt, das ist ja nicht so schlimm wie damals. Das war auch damals nicht so schlimm in den 20ern. So passt auf, was passiert. Also.
Wir nehmen die Achtsamkeit mit.
Das tun wir.
Bis zur nächsten Folge, Ralf.
Bis dann. Tschüss.
Und hier noch ein Podcast-Tipp für die ARD Audiothek.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos. Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.